sehe so ein paar müde Gesichter vor mir. Die einen von uns waren Hochzeit, die anderen waren für eine Woche am Viva al Mare mit über 1000 anderen am Strand, sind gestern den ganzen Tag nach Hause gefahren, habe ich gehört, und werden vermutlich ein bisschen müde sein. Okay, jetzt, wir haben uns eine ganze Serie lang eine Frage gestellt, und die hieß: Was bleibt, wenn das Spiel zu Ende ist? Wenn am Schluss alles in den Sarg geht und einfach fertig ist, was bleibt da noch? Und heute ist die allerletzte Predigt von dieser Serie, und wir stellen uns diese Frage nochmals zum sechsten Mal. Es waren 6 Predigten. Ohio hat eine Footballmannschaft, und zu den Spielern gehörte Jake Porter. Und Jake Porter hat ein fragiles X-Syndrom. Das ist eine geistige Entwicklungsstörung. Aber dieser Jake, der liebte Football über alles. Und schon im ersten Schuljahr hat sich sofort für die Mannschaft gemeldet. Und er war völlig begeistert, völlig on fire für diese Sportart. Und der Trainer von ihm, Dave, der wusste, mit dieser Einschränkung wird er niemals richtig spielen können. Aber hat es einfach nicht übers Herz gebracht, diesen Mann, diesen Jungen abzulehnen. Das heißt, während seiner ganzen Schulzeit war er bei jedem einzelnen Training dabei. Und er machte jede einzelne Übung mit. Er hat für jedes Spiel seine ganze Ausrüstung angezogen. Und wer Football ein bisschen kennt, das ist ein Riesending. Dauert eine Weile, bis du das anhast. Und er wusste eigentlich, ich ziehe das alles an, aber ich werde niemals überhaupt aufs Spielfeld kommen bei einem Spiel. Er saß bei jedem einzelnen Spiel, immer nur auf der Ersatzbank. Und schließlich kam das allerletzte Spiel von seinem allerletzten Schuljahr. Und sein Trainer, der wollte Jake ein erstes Mal bei diesem letzten Spiel noch aufs Feld bringen. So ging der Trainer am Anfang vom Spiel zur gegnerischen Mannschaft, zum Trainer der gegnerischen Mannschaft, und machte ihm einen Vorschlag. Hey, wenn kurz vor dem Ende des Spiels der Punktestand eindeutig ist und klar ist, welche Mannschaft gewinnen wird, dann möchte ich gerne meinen Jake ins Spiel bringen. Und dieser gegnerische Trainer, der war einverstanden. Die Mannschaft hat eine ganze Woche lang geübt, wie er spielen kann auf dem Feld, dieser Jake, ohne dass ihm wehgetan wird. Jetzt geht das Spiel vorüber und vorüber und vorüber, und 5 Sekunden vor dem Spielende liegt die gegnerische Mannschaft 42-0 vorne. Und der Trainer nimmt das mal als einen eindeutigen Punktestand, weil diese 5 Sekunden wird sich kaum noch was ändern, wer gewinnen wird. Und jetzt will er seinen Jake noch ins Spiel bringen. Aber plötzlich rennt der gegnerische Trainer zu ihm übers Spielfeld, und Dave fragt ihn: Haben Sie was dagegen, dass ich Jake noch ins Spiel bringe? Der sagt: Ja, allerdings habe ich was dagegen. Ich will nicht nur, dass er aufs Spielfeld kommt, ich will, dass er punktet. Und dann Dave wusste gar nichts, was sagen. Die gegnerische Abwehr, die hatten keinen einzigen Treffer bekommen. Das war einmalig, und im Football ist das wichtig. Und diese Chance würde sich kein Trainer jemals entgehen lassen. Und der gegnerische Trainer war jetzt bereit, das aufzugeben. Und Trainer Dave sagte: Das ist schon schön, aber wir haben noch nie mit Jake geübt, wie man einen Punkt macht. Das weiß er gar nicht. Aber der gegnerische Trainer sagt nur: Hey, gebt ihm nur den Ball. Wir werden schon dafür sorgen, dass er punktet. Und der Trainer geht zu seinen Spielern, und sie stecken so die Köpfe zusammen, und dann zeigt er am Schluss auf Jake und sagt: Junge, du bringst das nach Hause. Und Jake, der hüpft vor Aufregung auf dem Spielfeld rum. Der Gedanke, der war völlig verrückt. Das Spiel wird angepfiffen, und der Ball wird Jake zugeworfen. Und was dann passierte, ging in die Football-Geschichte ein. Jake machte zuerst ein paar Schritte mit dem Ball und alle seine Mannschaftskollegen zeigen auf die Endzone, also dort, wo das beim Fußball das Goal ist. Und die Spieler der gegnerischen Mannschaft zeigen auf die Endzone. Und die Schiedsrichter zeigen auf die Endzone. Und langsam läuft dieser Jake los. 21 Spieler weichen auf die Seite. 49 Meter muss er laufen. Und alle anderen Spieler laufen mit ihm. Und Jake Porter macht einen Touchdown. Also im Fußball gesehen ein Goal. Und er punktet. Und die Zuschauer, hey, die jubeln, alle jubeln, die erwachsenen Männer weinen, knallharte Footballspieler umarmen sich. In diesem Spiel spielten ja sehr viele junge Männer. Und wenn sie einmal alt sind, wenn es langsam zurück in die Kiste geht, werden sie die meisten Einzelheiten all ihrer Hunderten von Spielen vergessen haben. Aber kein einziger wird je vergessen, wie Jack Porter einen Touchdown machte, weil es wichtiger war als alles andere, weil es mehr berührt hat als alles andere. Jetzt haben wir in diesem Spiel, in dieser Serie dauernd die Frage gestellt, was bleibt, wenn das Spiel zu Ende geht? Und Paulus hat vor langer, langer Zeit hat er sich genau diesen Gedanken gemacht und hat darum den Korinthern einen Brief geschrieben. Korinther, das war ja nicht die einfachste Gemeinde zur damaligen Zeit. Und in diesem Brief beschäftigt er sich ganz stark mit dieser Frage, was wird bleiben? Was ist wirklich von Bedeutung im Leben? Und Paulus macht sich hier ganz intensiv Gedanken darüber und fragt sich, was bleibt noch übrig, wenn das Spiel auf dieser Erde zu Ende geht. Und Paulus kommt, wie Paulus ist natürlich, auf ein Ergebnis und er schreibt, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Und die Bibel sagt dann aber, diese drei Dinge, hey, die sind am wichtigsten in deinem Leben, im Leben von jedem von uns. Aber nicht alle drei sind im Fall gleich wichtig. Eine Sache von diesen drei ist wichtiger als die anderen. Er schreibt dann, aber am größten von ihnen ist die Liebe. Zurück zu unserem Fußballspiel. Diese Fußballspieler werden sich vielleicht am Ende ihres Lebens nicht an viele Spiele erinnern, sie werden sich aber daran erinnern, wie Jack Porter gepunktet hat. Und das wird in Erinnerung bleiben, weil dieser Moment berührt hat, weil es mit Liebe zu tun hatte. Der gegnerische Trainer sagte, hey, es wäre schön, wenn wir dieses unglaubliche Ergebnis gemacht hätten. Aber die Liebe sagte, hey, wir wollen diesen Menschen, der noch nie auf dem Spielfeld war, den wollen wir ehren. Es hatte mit Liebe zu tun. Und jetzt damit das auch jeder Hinterletzte, diejenigen von uns, die in der Schule nie aufgepasst haben, also auch die, wirklich betrifft, dass wirklich jeder checkt, was er meint, haut Paulus mit dem Hammer, so stelle ich mir es vor, mit dem Hammer noch eins drauf und macht es noch klarer. Er sagt, wenn ich in allen Sprachen der Welt, sogar im Französisch, das du kaum kannst, oder? Ja, mit Engelszungen reden könntest, aber das wäre Schweizerdeutsch, aber ich habe keine Liebe, so bin ich wie eine dröhnende Pauke oder ein lärmendes Tambourin. Also alle Schlagzeuger, Entschuldigung, hat Paulus gesagt. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann oder einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Also du kannst ein geistlicher Überflieger sein, du kannst Wunder tun, du kannst Pastor sein oder weiß ich was, aber du hast keine Liebe, dann ist es dir nichts. Selbst wenn ich in all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann ist es mir gar nichts. Eine riesige Liste, was du alles erreichen kannst im Leben, wie du geistlich sein kannst, wie du X für Kids machen kannst, Jugendleiter bist oder in der Band bist. Wenn du keine Liebe hast, dann ist es dir nichts. Wenn ich doch, wir müssen das miteinander genau klar machen, wenn du die teuersten und besten Kleider hast, aber du hast keine Liebe, dann nützt es dir nichts. Jetzt muss ich jemanden anschauen. He? Okay, wer hat da gute aber du hast keine Liebe, dann nützt es dir gar nichts. Ich habe keine Ahnung, wer von der Gemeinde ein Vermögen hat. Ich klebe es einfach hier irgendwo hin, oder? Wenn du auf dem Internet, Social Media, hunderte von Likes hast, da hast du ein Bildschirm, Social Media, oder? Aber du hast keine Liebe, dann nützt es dir gar nichts. Wenn du attraktiv bist, aber du hast keine Liebe, dann nützt es dir gar nichts. Also bei der Moderation dürfen wir es hinkleben, oder? Genau. Darum sind wir auf der Bühne. Wenn du einen unglaublich guten Job hast, jemand, der pensioniert ist zum Beispiel, unglaublich guter Job, muss fast nichts machen und verdient Geld, oder? Ist ein unglaublich guter Job, aber du hast keine Liebe, dann nützt es dir gar nichts. Wenn du Sicherheit hast, ich wollte auch meine Krankenkassenkarte mitnehmen, aber irgendwie ist die auf dem Weg verloren gegangen. Genau, das ist ein gutes Zeichen, oder? Weiß jetzt auch nicht. Das wäre meine Krankenkassenkarte. Also wenn du Sicherheiten hast und du dich sicher fühlst und abgesichert bist, aber du hast keine Liebe, nützt es dir gar nichts. Weil das ist alles, wie es auf dem Kleben steht, es ist vergänglich. Es wird keine Zukunft haben. Aber anderes wird ewig bleiben und das sind Menschen. Die werden ewigen Wert haben. Man könnte es dann Kleber drauf tun, ewig. Das ist wirklich von Bedeutung. Menschen, denen du Liebe geben kannst. Das, sagt Paulus, das kannst du mal mitnehmen. Aber das andere eben nicht. Wenn ich keine Liebe habe, würde Paulus sagen, dann habe ich nur eine Niete gezogen. Alles andere ist vergänglich, aber Liebe ist nicht vergänglich. Ewig bleiben werden Menschen und meine Liebe zu ihnen. Alles, was übrig bleibt, ist meine Liebe, die mir Gott gegeben hat. Die bleibt bestehen. Liebe bleibt, wenn alles andere zurück in die Kiste geht. Und wenn du heute Liebe verschenkst, wenn du diesem Leben Liebe verschenkst, das hat ewigen Wert. Paulus sagt sogar, die Liebe vergeht niemals. Denn wenn alles zurück in den Sarg geht, die Liebe kannst du mal mitnehmen. Die Liebe vergeht niemals. Das ist der erste Punkt, den Paulus hier macht. Das ist nur der erste Punkt. Es ist ein extrem wichtiger Punkt. Der ist schön, der ist wichtig. Aber es ist noch nicht alles. Theologisch gesehen gehen wir noch ein bisschen weiter, den zweiten Punkt. Denn Paulus macht noch weiter in seinem Brief. Jetzt kommt ein langer Absatz, aber den müsst ihr vor Augen haben. Er sagt, die Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Das wäre so eine Definition von Liebe. Weil Liebe ist ein abstraktes Wort. Wenn ich das Wort Stuhl brauche, kannst du dir einen Stuhl vorstellen. Wenn ich sage Liebe, ist es so ein bisschen schwammig, oder? Das kann vieles bedeuten. Und wenn ich einen Liebesfilm schaue, hat es eine andere Bedeutung als das, was Paulus hier sagt. Er sagt hier ganz klar, was Liebe überhaupt ist, wie die sich auswirkt. Dann sagt er, sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich nicht mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Ist so der Lieblingstext für Hochzeiten. Habe ich mal gehört, der wird am allerhäufigsten aus der Bibel benutzt für Hochzeiten. Und daran ist auch gar nichts falsch. Aber eigentlich meint dieser Text einfach ganz normale Beziehungen, allgemeine Beziehungen unter uns. Und diese Liste, die hilft natürlich sehr, sehr stark, dass wir uns darüber klar sind, dass Liebe bedeutet, eben nicht nur ein schönes Gefühl, so ein bisschen warm im Herz, sondern das bedeutet Liebe. Ich bin nicht taktlos, ich suche nicht meinen Vorteil, ich spiele mich nicht auf, es geht nicht um mich, all diese Dinge. Aber wenn wir das hier nur so sagen, es gibt so ein bisschen Fleisch an den Knochen. Es zeigt, was Liebe wirklich bedeutet. Und wenn wir das nur so sehen, verpassen wir den Punkt, den Paulus hier machen möchte. Paulus schreibt nicht, hey, Liebe besteht übrigens aus Geduld. Er schreibt nicht, also wenn du liebevoll sein möchtest, dann musst du genau all diese Dinge tun. Das schreibt er nicht. Aber was schreibt er dann? Er sagt, Liebe ist personifiziert, die Liebe. Er sagt, die Liebe ist geduldig. Und wenn man noch weiter liest, steht, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Also das wäre die Liebe eine Person. Die Liebe, sie beschützt. Die Liebe, sie vertraut. Die Liebe hofft. Er stellt die Liebe eigentlich als eine Person dar. Weil das der einzige Weg ist, wie wir zu Liebe kommen. Hey, niemand lernt doch zu lieben durch eine Liste, wie wir sie haben, oder wie es andere Listen gibt. Du lernst nur zu lieben, weil dich jemand aufnimmt und weil dich jemand liebt. Liebe ist eine aktive Kraft, nicht ein paar Prinzipien. Du lernst nur zu lieben, weil jemand dich liebt, weil dich jemand aufnimmt und dich umarmt und dich liebt. Stell dir mal ein Kind vor, all die jungen Eltern. Kein Kind lernt zu lieben durch Prinzipien. Ein Kind lernt zu lieben, weil es selbst geliebt wird. Oder? Ein Kind wird von niemandem geliebt und es hat ein Leben lang Schwierigkeiten damit, andere zu lieben. Natürlich hilft es auch mal, so eine Liste vor Augen zu haben und nachzulesen, was Liebe eigentlich alles bedeutet. Und zu wissen, okay, das heißt auch barmherzig sein mit anderen, das heißt auch geduldig sein mit anderen. Mir das wieder mal in den Kopf zu nehmen und sagen, genau, meine Liebe bedeutet auch, barmherzig zu sein, Geduld zu haben und dich vorzunehmen, das möchte ich noch mehr sein. Aber bist du der Liebe in Form einer Person begegnet bist, wirst du nie fähig sein zu lieben. Solange du nie geliebt wirst von jemandem, bist du nicht fähig zu lieben. Bevor du lieben kannst, musst du der Liebe begegnen. Bevor du lieben kannst, musst du der Liebe begegnen. Und wenn du niemandem begegnet bist, der den tiefsten Teil deines Herzens berührt mit Liebe, wenn du nie jemandem begegnet bist, der den tiefsten Teil deiner Seele erfüllt mit Liebe, dann fehlt dir diese Liebe. Eine Liste mit all dem, was Liebe bedeutet, ist schnell mal ein Gebot. Und du sollst es erreichen. Das ist aber nicht das Evangelium. Evangelium geht weiter. Evangelium bedeutet, es gibt jemand, der mich so liebt, damit, dass ich begreife, was Liebe bedeutet. dass mich jemand so liebt, dass mein Herz und meine Seele erfüllt ist von Liebe. Das ist Evangelium. Evangelium bedeutet, ich muss es nicht selbst erreichen. Jemand gibt mir das. Und wen Paulus natürlich meint, die personifizierte Liebe, von der er hier schreibt, und dich bis ins tiefste Herz erfüllt und dich bis in die Seele hinein liebt, ist natürlich Jesus. Und wenn du seine Liebe zulässt, dann wirst du erfüllt von Liebe, sodass du sie weitergeben kannst, dass du andere auch lieben kannst. Lieben kann nur jemand, der selbst geliebt wird. Ich gebe dir ein Beispiel. Max Sabrie, der unterhielt sich mal mit seinem Vater. Und sein Vater war bereits 96 Jahre alt. Und sein Vater war vor 50 Jahren ein erfolgreicher Geschäftsführer einer Möbelfirma gewesen. Und die Möbel von ihm, die hatten ein so innovatives Design, dass seine Möbel heute in einem Museum stehen. Und der Bree Senior war sehr, sehr stark in der Kirche engagiert. Und er hat sein Leben klug gelebt, er hat ein Leben gut gelebt, aber er hat seine Frau und all seine Freunde überlebt. Natürlich mit 96 Jahren. Und Max fragte seinen Vater: Papa, wie geht es dir? Und sein Vater sagte traurig: Ich habe zu lange gelebt. Ich habe alle meine Freunde überlebt. Es ist schwer, wenn man länger lebt als alle Gleichaltrigen. Ich habe keine Freunde mehr, sind alle tot. Und sein Sohn fragt ihn: Hast du denn gar niemanden mehr? Und sein Vater sagt: Ja, vielleicht noch einen. Denn in der Nachbarschaft lebte ein 8-jähriger Junge. Und dieser Junge hatte keinen Vater und kein gutes männliches Vorbild. Und der Schulweg von diesem Jungen, der führte ihn direkt am Haus von diesem alten Mann vorbei. Und es gab so einen Tag, da haben die beiden sich zugenickt. Und aus dem Nicken wurde mal ein Hallo. Und aus dem Hallo wurde eine kurze Unterhaltung. Und nach einer Weile kam der Junge auf dem Heimweg so 2 bis 3 Mal pro Woche zum alten Mann und machte ihm einen Besuch. Und dieser alte Mann stellte jeden Tag ein Glas Milch und ein paar Kekse bereit. Und an den Tagen, an denen der Junge kam, brachte er die Kekse hinaus und sie setzten sich auf der Veranda, haben die Kekse gegessen und Milch getrunken. Sie machten das extra auf der Veranda, dass niemand in der Nachbarschaft auf die Idee kam oder misstrauisch wurde, was die beiden denn überhaupt machen. Und langsam hat sich die Einsamkeit eines ehemaligen Managers und die Einsamkeit eines 8-jährigen vaterlosen Jungen verbunden und sie verschwand. Dieser Vater Debris, der hat sich ein Leben lang in der Kirche engagiert und dort ist er Gott begegnet. Dort ist er dieser göttlichen Person begegnet, die ihn aufgenommen hat, hey, und ihn geliebt hat. Und dadurch hat er diesen Überfluss an Liebe, weil er wusste, jemand nimmt mich auf, jemand umarmt mich, jemand beschenkt mich und diese Liebe, die konnte er jemandem weitergeben und konkret genau diesem 8-jährigen Jungen. Und das hat das Leben dieses Jungen für immer verändert. Das, was er sonst nirgends bekam, gibt ihm dieser alte Mann. Er nimmt ihn auf und er liebt ihn. Und ich glaube, dieser junge Mann oder dieser Junge, der wird zu einem Mann werden, der sagen kann: Ich habe Liebe erlebt. Und das macht ihn zu einem Mann, der andere auch wieder lieben kann. Wie tun wir das? Wie erleben wir das? Ein ehemaliger Pastor von der Buchheck Church in Zürich, da hat man gesagt: Ich versuche jeden Tag zu erfassen, wie die Liebe Gottes ist. Und ich versuche zu verstehen, wie er mich liebt. Und damals, ich war ein Stück jünger, habe ich gedacht: Jetzt ist dieser Typ 60 Jahre alt Und er hat das immer noch nicht begriffen. Ach nein, er ist schon so alt und hat noch nicht verstanden, wie die Liebe Gottes ist. Und erst später, als ich ein bisschen weiser wurde, habe ich verstanden, hey, der tut eigentlich etwas Wunderschönes. Er setzt sich jeden Tag dieser Liebe aus und versucht, sie zu ergreifen, versucht zu verstehen, wie dieser Vater, dieser Gott ist. Darum, Leute, lasst uns täglich versuchen und zu erfassen, was die Liebe Gottes ist. Lasst uns auftun, damit uns diese Liebe erfüllt und wir verstehen, wie er uns aufnimmt. Geniales Beispiel finde ich das Wartezimmer einer Intensivstation. Da sitzt du und wartest mit anderen sorgenvollen Menschen und du hörst dir die drängenden Fragen an. Wird mein Mann durchkommen? Wie kann ich mal mit einem Partner leben, mit dem ich 30 Jahre verbracht habe? Und das Wartezimmer, die Intensivstation, unterscheidet sich von jedem anderen Ort auf dieser Welt. Die Menschen dort sind anders als alle anderen Menschen auf der Welt. Da gibt es keine Rassen- und Klassenunterschiede mehr. Der Müllmann liebt seine Frau genauso wie der Professor. Man hat Verständnis füreinander, man erlebt das Gleiche und man ermutigt sich. Das Wartezimmer einer Intensivstation ist einfach eine andere Welt. Eitelkeit verschwindet, Schein, sich etwas vormachen, verschwindet. Und alles dreht sich nur um die Frage, wie wird der nächste Bericht vom Arzt sein, wenn es doch nur besser wird? Und Menschen dort begreifen viel, viel eher, dass es im Leben eigentlich nur darum geht, jemanden zu lieben. Und dass man diese Person nicht mehr verlieren möchte. Ich glaube, wenn wir ein Stück weit leben könnten mit dieser Intensivstation vor Augen, wie ein Tag der Intensivstation, wie wichtig eigentlich uns Menschen sind und wie wichtig es ist, andere zu lieben, würden wir dann ein Stück besser begreifen, dass es jetzt Zeit ist zu lieben. Weil Liebe, wie es Paulus sagt, können wir mal mitnehmen. Die Liebe übersteht alles. Aber die Liebe können wir nur jetzt leben. Du kannst Liebe nicht aufschieben. Eines Tages wird es zu spät sein. Ich habe zum Schluss nur noch zwei Fragen an dich. Die eine Frage ist, wer ist dein Jake Porter? Wen kannst du so lieben, dass er am Ende gewinnt? Dass er etwas tun kann, was er ohne dich nie hätte tun können? Die zweite Frage ist, wer ist der Junge, dem du so Liebe schenken könntest, wie dieser 8-jährige Junge, und dadurch sein Leben veränderst? Wo sind diese Menschen in deinem Leben, deren Leben du verändern kannst, weil du sie liebst? Das muss kein Mensch sein mit Beeinträchtigung, das muss kein kleiner Junge sein, das können diese Menschen hier sein. Es kann jeder sein. Hey, lass uns aufstehen. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, vergib mir, vergib uns, wo wir andere Dinge zu wichtig genommen haben, wo wir in Dingen nachgerannt sind, die nur zweitrangig sind, die irgendwann mal vorbei sind. Vergib uns. Lass uns Menschen sein, die dem nachrennen, was ewig ist. Andere Menschen, die unsere Liebe brauchen. Andere Menschen, die wir ermutigen können, denen wir helfen können. Lass uns Menschen sein, die jetzt das Wichtigste noch tun, damit wir am Ende dieses Lebens nicht bereuen. Erfülle uns mit dieser Liebe. Hey, wir sind so erfüllt eigentlich von deiner Liebe, wo wir nichts tun müssen dafür. Du schenkst sie uns einfach. Es ist ein riesiges Geschenk. Lass uns nicht das Gefühl haben, wir müssen etwas erreichen. Du gibst es uns als Geschenk, diese überfließende Liebe, die nicht größer sein kann. Und lass es überfließen auf andere Menschen, damit sie diese Liebe auch kennenlernen. Amen.